Juli. Das Glück liegt auf der Straße, sagt man. Das stimmt nicht immer. Juli sagt, das Glück verbirgt sich in den dunkelsten Ecken und Nischen und zeigt sich dann, wenn man es am wenigsten erwartet. Sie sagt, vielleicht verträgt das Glück kein Sonnenlicht, denn es traut sich erst heraus, wenn es um einen herum dunkel ist. Manchmal liegt das Glück auch neben der Straße, auf der Bank einer Bushaltestelle und hat regennasse Flecken auf der Jeans. So lernte ich Juli kennen. Ein Gewitter zog gerade über das Dorf und färbte den Himmel schwarz. Einzelne Blitze blendeten mich. Die Straßen wurden blank gewaschen vom Regen. Als ich mich unter das Dach des Häuschens retten konnte, lief bereits das Wasser aus meinen Schuhen. Juli hatte den Kopf auf ihren Rucksack gelegt und hielt sich ein Papiertaschentuch unter die blutende Nase. »Ihre Mutter wohne nicht hier im Dorf«, sagte sie. Ich hatte mich an das andere Ende der Bank gesetzt. Zwei Fremde, die sich beim Reden nicht anschauten, nur verstohlen die Spiegelungen ihrer Gesichter auf den Glasscheiben betrachteten. »Und du fährst in die Stadt, um sie zu besuchen?«, fragte ich. »Am Sonntagabend? Allein?« »Geht dich nichts an«, sagte sie. »Okay«, sagte ich. Menschen mit Regenschirmen und verzerrten Gesichtern hasteten vorbei, und ich hätte Juli gern angesehen, blickte aber weiter geradeaus. »Ob ich ein Taschentuch habe, wäre es sehr durchgeweicht.« »Nein, tut mir leid«, sagte ich. Fragte nicht, warum ihre Nase blutete. Wir schwiegen, und der Regen prasselte auf das Glasdach. Ihr Bus kam, als das Gewitter nur noch ein leises Grollen in der Ferne war und sich die Dunkelheit mit jedem Regentropfen aus den Wolken wusch. »Ich bin Nico«, hatte ich gesagt, und sie hatte mir ihren Namen verraten. Julia hieß sie. Doch sie ließ das A lieber weg. Als sie aufstand und den Rucksack auf ihre Schulter hiefte, schwankte sie. Dann stieg sie in den Bus, das blutige Taschentuch noch immer unter der Nase. Ihre Nummer hatte ich in meinem Handy eingespeichert unter Juli Bushaltestelle. In den Nächten mit Juli verschwimmen Wachsein und Schlafen. Man spürt noch die Stechmücken auf der Haut, aber hat keine Kraft mehr, sie zu verscheuchen. Oft liegen wir nur im Bett und schauen Horrorfilme und reden darüber, dass wir zu wenig schlafen. Dass unsere Gesichter am Morgen nur aus Augenringen bestehen werden. Dass wir zu spät kommen werden. Juli zur Ausbildung und ich zur Arbeit. Dass es uns egal ist. Die Nächte mit Juli fühlen sich an, als würde sie bei mir wohnen, als könnte sie nichts von mir trennen. Wenn sie morgens geht, denke ich, dass sie nachmittags wiederkommt. Wenn ich dann von der Arbeit zurückkehre und sie nicht da ist und all ihre Sachen mitgenommen hat, denke ich jedes Mal, ich sehe Juli nie wieder. Von ihrem Vater erfahre ich erst, als ich frage, warum ihre Eltern getrennt leben. Ihre Mutter sei in die Stadt gezogen, weil sie es zu Hause nicht mehr ausgehalten habe, sagt Juli. Sie pustet sich den fransigen Pony aus den Augen und zupft weiter Stückchen von dem Rand ihres Kaffeebechers ab. Die weißen Kügelchen fallen auf den Asphalt und der Wind weht sie unter die Parkbank. Der Vater ein Schläger und die Mutter ein Feigling, sagt sie. Laub auf den Gehwegen und die kriechende Kälte. Die Krähen auf den Feldern. Die Krähen, die Juli so gerne beobachtet, wenn sie bei mir ist. Vom Haus ihres Vaters aus, ganz am anderen Ende des Dorfes, kann sie keine Krähen sehen. Juli sagt, ich liebe den Herbst. Er ist so unverschämt ehrlich. Niemand macht sich vom Herbst Erwartungen, die das Wetter nicht einhalten kann. Dein Vater schlägt dich, sage ich, und sie zuckt mit den Schultern, trinkt noch einen Schluck lauwarmen Kaffee und rückt näher an mich heran. Wir liegen in meinem Bett, die Decke über unseren Füßen. Juli trägt meine Boxershorts und hat die Arme vor ihren nackten Brüsten verschränkt. Der Fernseher wirft sein flackerndes Licht auf uns und die Möbel. Wir sehen dem Mörder dabei zu, wie er sein Opfer mit einer Glasscherbe aufschneidet. Ich lache, weil die Frau beim Sterben klingt wie ein Esel. Juli lacht auch. Draußen ist es bereits dunkel. Wenn ich sie ansehe, kann ich nur ihr Profil erkennen. Die spitze Nase, die Ponyfransen, die Wangen, die hervorstehen, wenn sie lächelt. Sie sieht aus wie immer, und beinahe kann ich vergessen, dass sie heute mit einer aufgesprungenen Lippe vor der Tür stand, der rechte Mundwinkel zugeschwollen und dass ihre Wimperntusche verlaufen war. Alles ist schöner im Dämmerlicht. Wir essen Chips und Ravioli aus der Dose, weil ich nichts anderes da habe. Es wird Nacht und Juli wird müde, als wir den dritten Film anfangen. Sie bleibt trotzdem wach, weil der Streifen so schlecht sein soll, dass er schon wieder lustig ist. Wir tröpfeln Sojasauce aus kleinen Plastikfischen auf die Dosen Ravioli. Es schmeckt furchtbar. Das Leben ist schön, sagt Juli. Wenn Juli bei mir ist, fühlt es sich an, als hätte die Welt einen Wackelkontakt. Wie oft ich den Faden verliere, wenn ich Geschichten aus zweiter Hand erzähle, die ich mal lustig fand. Wie oft sie trotzdem lacht. Manchmal ruft sie mich nachts an und kann nicht reden. Dann atmet sie eine Weile ins Telefon und ich schweige und höre zu, wie ihr Atem zu Wasser wird und sie anfängt zu schluchzen. Ich weiß dann, dass etwas passiert ist, etwas mit ihrem Vater, und ich hasse mich dafür, dass ich nicht da war. Ich habe ihr oft gesagt, dass ich die Polizei rufen kann, aber das will sie nicht. Dann wird alles nur noch komplizierter, sagt sie und schüttelt den Kopf. An den Wochenenden fährt sie manchmal zu ihrer Mutter in die Stadt, wo keiner sie kennt und keiner fragt. Sie würde auch zu ihr ziehen, sagt sie. Aber in der Stadt gäbe es keine Krähen, deswegen bleibe sie hier. Über ihren Vater verliert sie kein Wort, als wäre nicht er der Grund, warum sie nicht weg will. Doch ich sage nichts. Ein einziges Mal nimmt Juli mich zu sich nach Hause. Ihr Vater habe immer wieder gefragt, warum sie in letzter Zeit so oft weg sei, und es sei nicht gut, seinen Fragen auszuweichen. Das Schlimme ist, dass er nicht aussieht wie ein Kerl, der Frau und Tochter verprügelt. Er wirkt wie einer dieser Nachbarn, die bereits um 6 Uhr morgens ihren Rasen mähen und nie zugeben würden, wie sehr sie ihre Katze lieben. Er ist kaum größer als Juli, drahtig gebaut und die Haare gehen ihm zur Stirn hinaus. Sie sieht ihm ähnlich, auf eine unauffällige Art, und das widert mich an. Er grüßt mich, als wir im Wohnzimmer stehen. Ich fühle mich fehl am Platz. Dann verzieht er sich schnell wieder in sein Arbeitszimmer. Ich kann mir kaum vorstellen, wie er ausrastet, wenn er wütend ist, wenn sein Zorn im Zenit steht, wie Juli es beschreibt. Er arbeitet sich kaputt, sagt sie dann, und ich weiß, wie sehr sie versucht, ihn zu hassen, aber sie kann es nicht. Juli ruft an. Es ist zu früh am Morgen, um wach zu sein. Als ich rangehe, überschlagen sich ihre Worte, ihre Stimme klingt rau und erstickt. Sie kämpft mit ihrer eigenen Zunge und dann kann sie sprechen. Ihre Nachbarn haben letzte Nacht das Jugendamt gerufen. Jetzt ist die Polizei da. Hast du etwas damit zu tun? Fragt sie mich. Nein, sage ich. Sie glaubt mir nicht. Schließlich hätte ich oft genug von der Polizei geredet. Ich habe niemanden gerufen, sage ich. Im Hintergrund höre ich die Stimme ihres Vaters. Sie legt auf. Es wird Winter. Ich ertappe mich oft dabei, wie ich aus dem Fenster in meine Wohnung schaue, durch das man die Felder sehen kann. Wie ich nach den Krähen suche, die Juli so liebt. Sie ist seltener bei mir in letzter Zeit. Wenn ich sie anrufe, ist sie im Stress, sie weiß nicht, wie es weitergehen soll. Sie sagt, das Schlimmste sei dieses leere Gefühl. Wenn sie bei mir ist, redet sie kaum und schläft viel. Sie hat wenige äußere Verletzungen, seit ihre Nachbarn das Amt gerufen haben. Die Schweine, sagt Juli einmal, als sie sich zu mir geflüchtet hat. Sie sitzt mit angezogenen Beinen auf meinem Bett und zupft an der schwarzen Mütze herum, die ihre dunkelblonden Haare verdeckt. Die haben doch keine Ahnung, sagt sie. Ich schweige. Wenn ich zur Arbeit gehe, riecht die Luft nach Trockenheit und Kälte. Juli spricht wieder mehr mit mir, erzählt mir von den endlosen Diskussionen und Debatten, die ihr zum Hals raushängen. Das Jugendamt schimpft, ihr Vater schimpft zurück. Am Ende gewinnt das Jugendamt. Und Juli zieht zu ihrer Mutter in die Stadt, weil sie noch nicht 18 ist. Ich frage, ob sie Hilfe braucht beim Umzug, ob ich sie sehen darf, ob sie herkommen kann. Sie sagt nein. Das Glück liegt auf der Straße, sagt man. Das stimmt nicht. Auf der Straße liegen nur Streusalz und Schneematsch. Ich habe Juli nicht mehr gesehen seit dem Tag, an dem ihre Mutter sie abholte. Julis Mutter ist eine Frau, der man ansieht, wie leicht ihr Rückgrat zu brechen ist. Juli umarmte mich kurz und stieg dann ins Auto. Nacht. Mein Handy vibriert. Nachricht von Juli. Sie schreibt: Ich vermisse die Krähen auf den Feldern.